Heute spreche ich über ein Thema, das mich selbst gar nicht direkt betrifft, aber dafür Millionen von Frauen. Die Menopause. Was das mit der Rehabilitation und der Forschung zu tun hat und warum man sich diese Folge trotzdem unbedingt anhören sollte, das erfahren Sie jetzt.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Viele Frauen erleben in der Lebensmitte neue Schmerzen, Einschränkungen oder eine veränderte Belastbarkeit. Was sie dann oft hören ist, ja, das ist das Alter. Ist das so? Oder hängen diese Beschwerden mit der Peri- oder Menopause zusammen? Und wie ist das Reha-System darauf eigentlich vorbereitet? Darüber spreche ich heute mit einer Wissenschaftlerin, die genau dazu gerade geforscht und eine Studie in der orthopädischen Rehabilitation bei Frauen in der Menopause durchgeführt hat. Ich begrüße heute Frau Privatdozentin Dr. Annette Salzwedel und sage herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du da bist. Starten wir ganz persönlich, so wie wir immer starten. Wir wollen den Menschen kennenlernen, mit dem wir reden. Wie stellst du dich anderen Menschen vor?
Ja, ich bin Annette. Annette Salzwedel, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin. Ich bin aus und in Brandenburg tätig und ich beschäftige mich vorzugsweise mit teilhabeorientierter Versorgungsforschung.
Und noch eine persönliche Nachfrage von mir. Was bedeutet für dich Menschlichkeit in der Rehabilitation?
Menschlichkeit, für mich geht es hauptsächlich darum, den Menschen zu sehen und als Subjekt des Geschehens zu betrachten und nicht zu objektivieren. Das heißt, dass man ausgehend vom Menschen in der Rehabilitation auch handeln sollte.
Okay, du hast die Prävalenz und den spezifischen Behandlungsbedarf von Frauen mit Peri- oder postmenopausalen Beschwerden in der orthopädischen Rehabilitation untersucht. Was war denn der Auslöser für die Studie?
Ja, tatsächlich ist es ein Projekt, was ein bisschen aus meinem Forschungsportfolio rauspurzelt oder heraussticht, weil ich mich hauptsächlich mit der kardiovaskulären Rehabilitation beschäftigt habe und mit Themen des Return to Works und ähnlichen Dingen auch in anderen Fachbereichen. Aber mit Frauengesundheit habe ich mich so noch nicht beschäftigt. Der Auslöser ist persönlich. Wie man sehen kann, bin ich eine Frau und ich bin auch in der entsprechenden Altersgruppe, die mit Wechseljahresbeschwerden zu tun hat. Und so war der Hintergrund. Ich habe angefangen, Fragen zu stellen für mich und mich mit Menschen zu unterhalten, bis ich so Verdachtsmomente hatte, die ich ganz gern klären wollte und mich dann wissenschaftlich der Thematik zugewandt habe.
Also letztlich eine Idee von Forschung, die aus einem eigenen Erfahrungshorizont kommt. Aber vielleicht klären wir nochmal die Begriffe. Was meint man denn in der Medizin mit diesem Begriff Peri- oder Menopause?
Es gibt Unschärfen in den Begriffsdefinitionen und da kommt man ganz schnell auch dahin, dass man feststellen muss, es ist alles gar nicht so ganz gut definiert und gar nicht einheitlich definiert und wird auf jeden Fall aber unterschiedlich verwendet. Eine ganz häufige Definition, also zu den ganz großen Begrifflichkeiten, Perimenopause ist eigentlich die hormonelle Transition. Das bedeutet, das ist der Weg sozusagen von der vollen Fruchtbarkeit bis hin zur nicht mehr gegebenen Reproduktionsfähigkeit, hormonelle Umstellung. Dann kommt die Menopause, das ist im Eigentlichen die letzte Regelblutung. Wann die stattgefunden hat, kann man folglich erst nachträglich feststellen. Und dann kommt im Anschluss die postmenopausale Phase.
Aha.
Das ist die Phase im Übrigen, die dann auch hauptsächlich von den Wechseljahresbeschwerden geprägt ist. Und da merkt man, dass das mit den Begrifflichkeiten ein bisschen durcheinander geht. Also der eigentliche Wechsel findet vor der letzten Regelblutung statt, aber die Beschwerden häufen sich dann auch danach.
Okay, das ist ja relativ relevant und vor allem auch für einen nicht so kleinen Teil der Bevölkerung, 50%. Aber man hört ja kaum was darüber. Also zumindest habe ich es noch nicht wahrgenommen wirklich, in der Reha erst recht nicht. Das ist ja komplett neu das Thema für dich und auch für uns gewesen. Warum wird das so wenig reflektiert?
Ja, da kann man jetzt viel spekulieren. Ich bin sicher, dass das vor allem historisch bedingt ist und dass es an unserer Gesellschaftsstruktur liegt. Wir sind in einer patriarchalen Gesellschaftsnorm und Struktur verankert und organisiert. Und das führt dazu, dass wir natürlich auch mit Geschlechtsrollen händeln und unterwegs sind. Und das wiederum führt unter anderem zu Glaubenssätzen. Mhm. Das, was du auch vorhin schon angedeutet hast, solche Glaubenssätze, ist halt das Normale, man wird älter, aber auch Zuschreibungen zu bestimmten Rollenverhalten. Wir kennen das für Männer, das starke Geschlecht. Wir haben das für Frauen natürlich auch. Und es spielen solche Sachen eine Rolle, dass man zu funktionieren hat in der Gesellschaft und dass Zipperlein eben nicht sind, was man nach außen trägt. Also Zipperlein in Anführungsstrichen, Dinge, die alle haben. Sätze wie stell dich nicht so an, tauchen sicherlich auf. Oder es geht schon vorbei, haben ja alle gehabt, ist keine Krankheit. Mhm. Das alles spielt sicherlich eine Rolle. Und in der Rehabilitation selber kommt dann dazu, dass es nicht eindeutig mit bestimmten Fachindikationen in Zusammenhang gebracht wird.
Aber es beeinflusst ja das, was wir in der Reha eigentlich adressieren, nämlich das Thema Leistungsfähigkeit. Und es ist ja tatsächlich ein Einflussfaktor, also ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Definitiv und nicht zu knapp in der Ausprägung.
Aber da kommen wir ja gleich noch drauf, aber kommen wir mal allgemein auf das Thema. Also es ist ja auch so, dass die Frauen das ja unterschiedlich wahrnehmen. Wäre jetzt meine Vermutung, wäre auch eine Frage an dich jetzt. Also wie sind eigentlich die konkreten Auswirkungen? Was sieht oder was empfindet man da? Ist das einheitlich?
Es ist absolut heterogen. Mhm. Also für die grobe Einordnung, es gibt so eine Faustregel, ganz eindeutig untersucht ist, dass ungefähr ein Drittel der Frauen in der entsprechenden Altersgruppe gar keine Symptome zeigen und da einfach durchgehen. Dann gibt es, sagt man, ein Drittel ungefähr, die so mit mäßigen Beschwerden zu kämpfen haben. Mhm. Und dann gibt es ein weiteres Drittel, was mit wirklich starken Beschwerden umgehen muss. Also solche Beschwerden, die auch wirklich alltagsbeeinflussend sind. Neulich war ich bei einem Fachgespräch im Rahmen des Dialogprozesses Wechseljahre des Bundesministeriums Gesundheit, wo auch über Forschungsbedarf gesprochen worden ist. Und im Laufe dieses Gesprächs kam raus, das müssten wir eigentlich auch mal untersuchen, diese Drei-Drittel-Regelung. Wo kommt die eigentlich her? Niemand weiß das so richtig.
Ach so.
Aber das ist das, womit wir jetzt erstmal arbeiten und umgehen. Das ist das eine. Und die Ausprägung, um welche Symptome es dabei geht und Beschwerdekomplexe, die ist wiederum auch extrem heterogen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Symptome können alles Mögliche sein. Die meisten kennen diese vasomotorischen Symptome, das heißt Hitzewallungen, aufsteigende Hitze, solche Dinge. Das sagen die meisten, das ist auch das, was Oma immer sagt, das ist ja Hitzewallung.
Mir wird warm sozusagen.
Mir wird heiß.
Heiß, genau.
Und tatsächlich ist es aber, man belächelt es ja immer ein bisschen, das ist höchst unangenehm für die Frauen, weil es unvorhergesehen kommt und wirklich schlimm sich anfühlt. Dann gibt es aber auch ganz andere Symptomkomplexe, kognitive Beeinträchtigungen zum Beispiel. Noch vor 2 Tagen habe ich mit einer Freundin gesprochen, die zu mir sagte, es ist weniger Brain Fog als Empty Brain. Das gibt's auch, dass man wirklich so Konzentrationsmängel hat, Vergesslichkeiten, die auftreten. Viele Frauen haben emotionale und psychische Beeinträchtigungen, depressive Verstimmungen spielen eine Rolle, Reizbarkeit, Ungeduld, Ängstlichkeit spielt häufig eine Rolle. Mhm. Dann gibt es aber auch Symptome, die in Verbindung gebracht werden. Schlafbeeinträchtigungen bis hin zu richtigen Schlafstörungen. Haarausfall spielt manchmal eine Rolle. Gewichtszunahme. Viele Frauen haben Probleme mit ihrem Gewicht. Der Stoffwechsel ändert sich. Hormonhaushalt ist ja völlig durcheinander. Der Umgang mit dem Gewicht spielt auf jeden Fall eine Rolle. Was aber auch ein ganz wichtiger Symptomkomplex ist, sind körperliche Beschwerden im Hinblick auf Schmerzen, chronische Schmerzen. Rückenschmerzen treten verstärkt auf, insbesondere unterer Rückenschmerz spielt eine große Rolle für die Frauen. Und Muskel- und Gelenkschmerzen ganz im Allgemeinen, die häufig gar nicht in Zusammenhang gebracht werden mit den Wechseljahren. Man weiß aber, dass die Prävalenz bei Frauen in der Lebensmitte deutlich höher ist als bei anderen Frauen, bei Männern sowieso.
Also das heißt, ein relativ diffuses Beschwerdebild, nicht so klar umreißbar, ja, definierbar. Und ich nehme auch wahr jetzt aus deinen Erzählungen, eher anekdotische Evidenz, also nicht wirklich untersucht, was so Prävalenzen betrifft. Und vor allem die Zuordnenbarkeit zu dem eigentlichen Phänomen der Peri- oder Menopause gar nicht gegeben.
Letzteres ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist ganz gut untersucht, was Prävalenzen betrifft. Das kann man für relativ viele Symptome kann man das nachweisen. Was die Wirkmechanismen dahinter betrifft, ist es deutlich unklarer. Bei vasomotorischen Beschwerden kann man ziemlich genau sagen, dass es hier einen kausalen Zusammenhang gibt. Bei anderen Beschwerden ist es schwieriger, auf jeden Fall rauszuführen, weil man sich bislang auch noch gar nicht hinreichend damit beschäftigt hat, die Ursachen zum einen zu erforschen und Gedanken darüber zu machen, wie können dann die Wege sein.
Also wenn ich jetzt Arzt wäre, jemand käme mit Rückenschmerzen zu mir, eine Frau, dann gucke ich nicht nach den hormonellen Geschichten, dann gucke ich nach strukturellen Geschichten. Ist ja logisch, oder?
So ist es. Ja. Aber die strukturellen Geschichten können wiederum auch mit den Wechseljahren in Zusammenhang stehen, weil wir, das wissen wir tatsächlich, dass der Abbau von Muskelmasse, aber vor allem auch Knorpelmasse und Knochendichte viel stärker ist dann ab dem mittleren Alter. Und das wiederum macht ja was mit dem Bewegungsapparat.
Ja, natürlich. Und das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit, vermute ich.
Zum Zusammenhang von Wechseljahressymptomatiken und Arbeit gibt es zwei interessante Sachen tatsächlich. Es gibt eine Studie, die durchgeführt worden ist von Frau Professorin Andrea Rumler. Die Studie hieß Menosupport, die eindeutige Zusammenhänge darlegen konnte. Und es gibt für alle, die sich damit beschäftigen wollen, auch ein schönes Buch, was in den letzten Jahren erst erschienen ist, Wechseljahre am Arbeitsplatz. Da geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement von Jennifer Chande-Avila und Sabina Nitsche.
Gut. Das heißt, es wird jetzt auch begonnen, dazu zu forschen. Du hast ja selbst auch eine Studie gemacht, die wir fördern durften, über unser Instrument dieser Kleinstförderung. Was war das Ziel der Studie? Wie war die aufgebaut?
Die Studie diente dazu, mir selbst einen Überblick zu verschaffen über das Feld und zu gucken, ob wir einen Bedarf haben, das überhaupt zu untersuchen. Also Frauen mit Wechseljahresbeschwerden in der orthopädischen Rehabilitation, lohnt es sich da anzusetzen oder nicht? Meine Hauptfragestellung war, gibt es denn eine Häufung von Frauen in der orthopädischen Rehabilitation mit Wechseljahresbeschwerden? Auf jeden Fall war mein Verdachtsmoment, dass es eine Häufung mit Frauen oder andersrum, dass die Prävalenz von Wechseljahresbeschwerden in der orthopädischen Rehabilitation häufiger auftritt als sonst.
Weil das auch mit ein Grund für den Reha-Bedarf ist oder sein könnte.
So konnte ich mir vorstellen. Mhm. Es ist auf jeden Fall so, dass wir in der orthopädischen Rehabilitation anders als in anderen Indikationen einen ganz steilen Anstieg mit der Alterskurve bei den Frauen sehen, was die Inanspruchnahme betrifft. Das war das eine. Und das andere, da habe ich mir einen Überblick verschaffen dürfen aus Daten der Rentenversicherung. Es gibt ab einem bestimmten Alter, also ab Mitte der 40er Jahre, bei den Frauen auch eine Zunahme an Empfehlungen bei Entlassungen, und zwar im Hinblick auf diagnostische Klärung. Also so meine Vermutung war dann, dass Frauen irgendwie unklar entlassen werden oder es zumindest Bedarf gibt, Dinge sich weiter anzugucken. Und es gibt auch häufiger die Empfehlung für psychologische Weiterbetreuung. Mhm. Also wollte ich mir erstmal angucken, wie die Prävalenz an Frauen mit Wechseljahresbeschwerden in der Rehabilitation ist, um zu gucken, ob es da eine Häufung gibt. Und das andere war, davon ausgehend dann zu gucken, ob diese Frauen auch einen Bedarf äußern an besonderer Betreuung oder an spezifischen Betreuungsmaßnahmen in der Rehabilitation.
Ja, dann kommen wir doch gleich dazu. Also erstmal, wie hast du es untersucht vielleicht von der methodischen Anlage und haben sich deine Annahmen bestätigt?
Meine Hypothesen.
Deine Hypothesen, sehr gut.
Ja, der Ansatz war recht simpel. Es war eine Pilotstudie und wir haben ein Survey gemacht. Genau genommen haben wir zwei Surveys gemacht. Wir haben also eine Online-Umfrage konzipiert und haben Frauen zum einen befragt in der Rehabilitation, und zwar nicht nur Frauen, die im entsprechenden Alter sind, sondern alle Frauen ab 18 Jahren, damit wir da auch ein bisschen differenzieren können, wie das mit den Symptomatiken ist und wo die sich häufen. Und wir haben zum anderen aber auch die BehandlerInnenseite mit einbezogen, um zu gucken, wie die Perspektive von Seiten der Mitarbeitenden in der Rehabilitation auf die Thematik auf jeden Fall ist. Der Fragebogen war so aufgebaut, dass wir zum einen neben so den allgemeinen soziodemografischen Basics, die wir abgefragt haben, uns mit Beschwerdekomplexen beschäftigt haben. Wir haben also ein validiertes Instrument integriert. Das ist die Menopause Rating Scale 2 in der deutschen Fassung.
Es gibt schon ein spezifisches Instrument dafür.
Es gibt ein spezifisches Instrument. Da werden Symptomkomplexe abgefragt und zwar auch im Schweregrad abgefragt. Und dann haben wir noch spezifische Fragen gestellt zu Auswirkungen von Beschwerden auf Befindlichkeit beispielsweise, also sprich die Beschwerdelast so ein bisschen. Nur weil ich ein Symptom habe, heißt das ja nicht, dass ich dadurch belastet werde zwingend. Das haben wir gemacht. Wir haben zusätzlich zur Therapie und zur Rehabilitation gefragt, allgemeine Zufriedenheit oder auch Zufriedenheit mit den Angeboten, die da sind, und haben uns aber auch sagen lassen, wo gegebenenfalls Besserungsbedarf bestehen könnte. Und dann hatten wir noch einen ganz kleinen, aber nichtsdestotrotz für mich bedeutsamen, wichtigen Teil in der Studie untergebracht, und zwar qualitativ. Wir haben die Möglichkeit eingeräumt, ein bisschen zu erzählen, wenn auch nur schriftlich, halt im Rahmen des Surveys. Das heißt, wir haben eine erzählgenerierende Frage gestellt und uns berichten lassen, was den Frauen sonst noch so am Herzen liegt in Bezug auf Wechseljahresbeschwerden und Rehabilitation. Und das Gleiche haben wir aber auch mit den Mitarbeitenden gemacht. Das heißt, die konnten uns auch erzählen, was ihnen am Herzen liegt. Und das war auch aufschlussreich für mich. Und
Das glaube ich gerne. Aber bleiben wir mal bei den harten Erkenntnissen.
Ja.
Das interessiert mich jetzt. Was sagt die Statistik jetzt? Wie ist das Thema in der orthopädischen Reha?
Was ich sagen kann und sagen muss, leider oder auch nicht leider, vielleicht ist alles genau richtig so. Ich hatte recht mit meiner Hypothese. Es gibt also eine Häufung. Und es ist erstens festzustellen, dass in diesem Instrument, was ich erwähnt habe, der Menopause Rating Scale, da gibt es einen Summenscore. Dieser Summenscore ist bei Frauen, die sich selbst den Wechseljahren zuordnen, in der orthopädischen Rehabilitation und bei Frauen in der postmenopausalen Phase, deutlich höher als in den Vergleichskohorten. Und da gibt es zwei Vergleichskohorten, die ich mir da angeguckt habe. Es gibt eine Zufallsstichprobe, eine europäische Zufallsstichprobe mit über 4000 Frauen zwischen 40 und 70 Jahren. Da sind die Symptome deutlich geringer ausgeprägt. Und dann gibt es noch eine spezifisch deutsche Stichprobe. Das war eine Befragungsuntersuchung aus dem letzten Jahr, oder im letzten Jahr ist die veröffentlicht worden. Da sind Frauen zwischen 45 und 60 Jahren in der Hausarztpraxis befragt worden. Und auch dort war die Symptomausprägung, was den Summenscore betrifft, deutlich geringer als in unserer Untersuchung. Das ist das eine, was einfach Mittelwerte betrifft. Und dann kann man aber auch sagen, dass der Anteil an Frauen mit starken Belastungen in der orthopädischen Rehabilitation auffällig hoch ist.
Wie hoch war er?
Bei den Frauen, die sich selbst den Wechseljahren zuordnen, über 70%.
Oh.
Und bei den
Frauen, wenn man jetzt von der Drittel-Drittel-Drittel-Regelung ausgeht, kann man sagen, deutlich erhöht.
Richtig. Und bei den Frauen in der postmenopausalen Phase waren es auch noch über 60%.
Okay.
Das ist schon auffällig.
Ja.
Aber man muss auch dazu sagen, dass dieses Instrument redet nicht von den Wechseljahren. Das heißt, es ist noch nicht klar, ob die Beschwerden, die jetzt hier gelistet werden, spezifisch wechseljahresabhängig sind. Das können wir in solcher Pilotuntersuchung letztlich dann auch nicht feststellen.
War es denn möglich, die Beschwerden mal rauszunehmen, die theoretisch auch auf die orthopädische Erkrankung irgendwie einzahlen könnten, um mal zu schauen, welche zusätzlichen Beschwerden da waren? Also eher kognitive oder eher mentale Geschichten.
Und das ist ein bisschen schwierig jetzt zu klassifizieren tatsächlich. Es gibt eine Unterteilung in dieser Skala in somatovegetative Symptome, in psychologische Symptome und urogenitale Symptome.
Genau.
Was die somatovegetativen Symptome betrifft, sind aber trotzdem auch die Hitzewallungen und so weiter beinhaltet.
Okay.
Insofern ist es nicht ganz so einfach zu differenzieren. Aber wir würden ja diese Hypothese gar nicht gehabt haben, wenn nicht davon auszugehen ist, dass ein Teil der Beschwerdesymptomatiken, also gerade die Muskelschmerzen, die Gelenkschmerzen, die Rückenschmerzen, dass die auch ursächlich für den Reha-Antrag gewesen sind bei betroffenen Frauen. Klar. Davon gehe ich aus.
Also man kann das gar nicht so richtig trennen eigentlich.
Ich würde es auch gar nicht trennen wollen, weil letztlich entspricht es ja dem Reha-Ansatz. Ne? Wenn wir sagen, wir behandeln ganzheitlich, wir behandeln funktionale Gesundheit und wir wollen den Kontext des Menschen berücksichtigen und wir wollen alle Faktoren mit einbringen, einschließlich der Teilhabe und späteren Rückkehr an den Arbeitsplatz, dann sehe ich eigentlich keinen Sinn darin, das zu trennen, sondern im Gegenteil, ich sehe einen Sinn darin, sich das spezifisch anzugucken, aber doch alles zusammen zu behandeln.
Weil die Auswirkungen auf das Leben, auf die Arbeit sozusagen viel wichtiger sind als die eigentliche Ursache sozusagen, in dem Kontext zumindest.
Ja, und weil es Wechselwirkungen gibt, die wir so im Einzelnen nicht auseinanderdividiert bekommen.
Und das auch nicht müssen in der Reha wahrscheinlich.
Richtig.
Wie sehen denn die Frauen selbst das, wenn man da jetzt diese offenen Teile eurer Analyse sich anschaut, die qualitativen? Was haben die da angemerkt?
Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Reha da schon einen positiven Effekt hat. Die Frauen sagen durchaus, Reha allgemein hilft schon. Die sagen auch, einzelne Therapiebereiche waren hilfreich, auch für meine Wechseljahresbeschwerden. Auch in Bezug auf die Sporttherapie, das wird erwähnt, Ernährungstherapie wird als hilfreich empfunden. Entspannungsangebote werden als sehr hilfreich empfunden. Was aber noch viel auffälliger war und so vielleicht gar nicht auf dem Schirm ist mancher Behandelnder. Viele Frauen haben gesagt, dass die Gespräche mit anderen Mitpatientinnen sehr hilfreich gewesen seien. Das heißt, Reha schafft auch Räume, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und worüber spricht man am schnellsten in der Rehabilitation, ist natürlich das eigene Beschwerdebild und die Schmerzen, die man mitbringt. Und dann ist man aber sicherlich auch schnell im Gespräch über Umstände, die man so mitbringt.
Und das ist ja der typische Peer-Ansatz, den kennen wir ja. Also, dass man sozusagen Gleichgesinnte in der Kommunikation hat und dann auch offener über bestimmte Dinge redet, aber auch die anderen Wahrnehmungen bei sich mit verarbeiten kann. Das ist natürlich spannend, das stimmt.
Richtig.
Ich persönlich entnehme dem, was du jetzt bislang gesagt hast, dass das Thema eigentlich nicht wirklich ein Thema in der Reha ist, aber durch das Gesamtkonzept der Reha vergleichsweise gut adressiert wird, zumindest wenn man diesen Frauen glaubt, was sie so erzählen. Wäre das auch dein Fazit?
Ja, es gibt auf jeden Fall ein großes Potenzial in der Rehabilitation durch diesen Ansatz. Mhm. Aber im Moment ist es so, dass wenn die Dinge wirksam sind, die Therapieansätze, beispielsweise Sporttherapie, dann muss man das noch als Zufall werten.
Man hat zufällig den richtigen therapeutischen Ansatz gewählt, der auch dem hilft sozusagen.
Wenn ich vorher das Problem nicht gefasst habe und nicht beschrieben habe, kann ich ja nicht sagen, dass die Therapie spezifisch geholfen hat. Mhm. Also ist es ein Zufallsprodukt. Und das ist genau das Potenzial, was ich ausmachen kann auf Basis dieser Studie, das spezifisch zu machen, zielgerichtet und zu kommunizieren und dann auch ganz aktiv zu gucken, was braucht eine Frau mit entsprechenden Beschwerdekomplexen. Was ist es denn noch neben Gelenkschmerzen oder Rückenschmerzen oder auch psychischen Befindlichkeiten, was da eine Rolle spielen könnte? Wenn ich das besser zu fassen kriege, besser beschreiben kann und auch mit den Frauen besser thematisieren kann, kann ich sicherlich auch noch zielgerichteter therapeutisch einen Ansatz finden.
Also wenn man sich das mal vorstellt, ist ja ein Thema, was offensichtlich einen großen Teil der Menschen betrifft, nämlich die Frauen, die Hälfte sozusagen, in der Reputation auch. Und wenn man mal überlegt, dass das therapeutische Instrumentarium gut geeignet ist, ist die Reha trotzdem der richtige Ort, um das dann auch aktiv zu adressieren. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Gibt es dann reine Frauengruppen? Ist die Reha-Struktur darauf vorbereitet oder braucht es da so einen spezifischen Raum für?
Beides, würde ich sagen. Es ist heterogen. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Man kann nicht sagen, es gibt die Frauen mit den Wechseljahresbeschwerden, die diesen Therapieansatz brauchen. Es wird immer different sein. Wir haben solche Fragen gestellt, wie ist es mit frauenspezifischen Gruppen? Wollt ihr das, ja oder nein? Und man kann sagen, es sind ungefähr 50%.
Super.
Ja, es gibt Frauen, die fühlen sich wohler in solchen Gruppen, fühlen sich besser aufgehoben, was natürlich auch was damit zu tun hat, wie Männer und Frauen auf Sportangebote beispielsweise reagieren, wie sie auch im Wechselspiel miteinander reagieren. Es gibt aber auch solche, die das gut finden, mit den Männern zusammen Therapie zu haben. Das gibt es beides. Ich glaube trotzdem, dass man sich dessen bewusst sein sollte und die Frauen fragen sollte, was denn eigentlich gewünscht wird.
Also vielen Dank, Annette. Sehr, sehr für mich erkenntnisreiches Gespräch. Ich finde ja total faszinierend, wie groß die Facetten deiner Ergebnisse sind angesichts der Tatsache, dass es eine relativ kleine Pilotstudie war. Es war eine Kleinstförderung, für alle, die das nicht kennen. Kleinstförderung bei uns ist sozusagen ein Maximum bis zu 11.000 Euro. Da kann man sich drauf bewerben bei uns. Das Ganze kann man bei uns auf der Internetseite sich auch anschauen. Insofern sehr, sehr effizient.
Ja, kleine Studie, großes Thema und auf jeden Fall wird es bei der Kleinstförderung nicht bleiben können, um das abschließend zumindest einigermaßen adäquat zu untersuchen.
Das sehe ich ganz genauso und da fehlt es ja auch noch an den nächsten Schritten, weil wir wollen ja dann auch die Reha damit adressieren, nicht nur herausarbeiten, dass es vielleicht eine Herausforderung ist. Kommen wir dann schon zum Realitätscheck.
Realitätscheck.
Das Thema ist ein Thema in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt und noch spezifischer natürlich auch in der Rehabilitation. Kein kleines Thema, weil es eine vergleichsweise große Gruppe in unserer Gesellschaft betrifft. Also es ist kein Nischenthema. Das ist mir nochmal bewusst geworden. Die Reha ist an sich als Therapiekonzept gut geeignet, um das zu adressieren, so grundsätzlich. Also es sind schon die richtigen Therapien, die du auch angesprochen hast, die da eine Rolle spielen können. Es wird nur zu wenig spezifisch auf dieses Thema hin adressiert und sozusagen fokussiert. Aber eigentlich fühlen sich die Frauen in der orthopädischen Reha dort gut aufgehoben. Und drittens, für mich tatsächlich ein Stück weit überraschend, aber ich bin auch erfreut darüber, dass du mit diesem Thema insgesamt gut angekommen bist. Du hast offene Türen eingerannt, also auch bei den männlichen Kollegen. Die haben das nicht abgetan als Firlefanz oder typisch Frau macht wieder Frauengesundheit, sondern das ist tatsächlich ein relevantes Thema gewesen. Das freut mich sehr. Offensichtlich ist die Zeit da ein bisschen vorangeschritten.
Ich glaube das auch. Es ist in meiner Wahrnehmung insgesamt so in unserer Gesellschaft, dass das Thema inzwischen ein wenig präsenter geworden ist. Es gibt viele Veröffentlichungen, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren erschienen sind zum Thema, sehr spezifische Sachen zum Teil. Mhm. Letztes Jahr ist auch erschienen für die ÄrztInnen, die zuhören, ein medizinisches Buch in Sachen Handling Wechseljahre. Das Buch ist herausgegeben von Petra Stute und heißt Management der Menopause, ein medizinisches Kochbuch rund um die Wechseljahre. Und es ist letztlich wirklich wie ein Rezeptbuch geschrieben und vielleicht ganz hilfreich ist. Ich kann das nur bedingt beurteilen. Ich bin ja keine Medizinerin. Und es gibt aber auch andere Literatur, das möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, weil wir eben nicht nur die BehandlerInnenseite haben. Vielleicht möchten ja einige Leute in der Klinik auch Empfehlungen aussprechen. Ich habe selbst eine Empfehlung gehabt, in meiner Zeit sozusagen, die mir geholfen hat. Das Buch heißt Midlife Care von Susanne Esche-Belke und Susanne Kirschner-Brauns und fand es sehr aufschlussreich und hilfreich.
Spannende, tolle Zusatzinformationen für alle, die es interessiert. Ich sage nochmal vielen Dank für das interessante Gespräch und frage dich direkt, so wie ich jeden frage, hast du Lust auf ein Spiel?
Ja, ich lache ein bisschen, bin nicht so die Spielernatur, aber ja, ich spiele mit.
Okay, sehr schön.
Fairy Tale.
Annette, erinnerst du dich an deine letzte gute Tat, groß oder ganz klein?
Ja, ganz klein. Ich habe gerade einer Frau beim Tanken geholfen.
Sehr gut, wunderbar, wunderbar. Ja, die kleinen Dinge sind es ja, finde ich auch, die dann auch, wo man dann auch denkt, ach schön. Gibt es denn einen Satz oder einen Spruch, der dich leitet oder der dich immer wieder ermutigt?
Es gibt kaum was, was meinem Wesen ferner läge, um ganz ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz steht an meinem Arbeitsplatz ein gerahmter Spruch.
Okay.
In so silber, goldenem Lackgewand, den hat mir eine Freundin geschenkt, vom Flohmarkt mitgebracht in meiner Promotionsphase. Es ist ein Spruch von Heinrich Heine. der da lautet, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zitiere, anfangs wollte ich fast verzagen und ich dachte, ich trüge es nie und ich habe es doch getragen, aber fragt mich nur nicht wie.
Okay, das passt auch gut zur Promotionsphase.
Ja, kann man denken, also für alle, die jetzt vielleicht glauben, dass da hehre Lebensphasen dahinter stünden, soweit ich weiß, ging es um ein neues Paar Tanzschuhe.
Okay, schöne Sprache, deutsche Sprache. Jetzt lasse ich mich aber nicht aufs Glatteis führen. Welcher Moment hat dir zuletzt das Gefühl gegeben, das war jetzt richtig gut?
Ich kann gar nicht so einzelne Momente rausziehen. Ich habe das ziemlich häufig, dass ich mir denke, das ist jetzt richtig gut. Ich kann ganz konkret sagen, in der letzten Chorprobe dachte ich wieder, wie in fast jeder Chorprobe, ja, das war gut. Wir singen gerade Stabat Mater von Dvorak und das ist ein romantisches Werk und fühlt sich einfach gut an, wenn man das singt. Und einmal die Woche gehe ich zum Tanzen, Lindy Hop, da sind meine Freunde und ich denke auch immer wieder, ja. Das ist
schön,
gut.
Schön, schön. Ja, toll, toll, wenn man solche positive Momente hat, muss man sagen. Ne?
Ja.
Im Sinne einer Lernkultur schätzen wir ja neue Erfahrungen sehr. Gab es denn in der jüngsten Vergangenheit eine Situation, aus der du Neues mitgenommen hast? Hast du noch was gelernt in der letzten Zeit?
Ich will nicht allzu platt daherkommen, aber ich lerne eigentlich täglich. Ich habe immer wieder Situationen, die überraschend sind, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich mich mit vielen Fragen beschäftige und was ich weiß nicht, ob man ein Hobby dazu sagen kann, was mich in den letzten Jahren stark umgetrieben hat, ist Familien- und Regionalforschung eigentlich. Ich mache so privat ein bisschen Familienforschung und bin in diesem Zusammenhang viel in Gegenden unterwegs, für die ich mich vorher mitnichten interessiert habe, beispielsweise Hinterpommern. Auf jeden Fall bin ich in diesem Zusammenhang neuerdings, das heißt in den letzten 2-3 Jahren, häufiger in Polen unterwegs. Und ich habe extrem viel gelernt dabei, viel über Kultur, über Gastfreundschaft, über Gemeinsamkeiten, über Vorurteile, über das Überwinden von Vorurteilen. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe viel über friderizianische Kolonisierungspolitik gelernt. Ich habe auch ein bisschen Polnisch gelernt.
Oho.
Ja, ich war letztes Jahr 3 Wochen in Wrocław, Breslau, und habe dort einen Intensiv-Polnisch-Kurs gemacht und habe auch dort viele Menschen getroffen, viel erfahren und ja, das bereichert mein Leben tatsächlich
das
sehr.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe heute viel gelernt in unserem Gespräch, muss ich sagen, extrem viel. Also vielen Dank nochmal, Annette. Danke,
sehr
dass
gern.
Du da warst mit deinem Thema und danke für die Offenheit. Und wenn Sie jetzt dachten, Mensch, das sind doch am Ende die letzten 4 Fragen, die ja auch schon Herrn Professor Dr. Welti in der letzten Folge gestellt hat. Ja, das stimmt. Ich sage, Mensch, Sie haben recht. Übrigens, kleine Vorschau, in der nächsten Folge sprechen wir über die Wirksamkeit unserer medizinischen Rehabilitation. Wenn Sie da mitreden möchten, dann lade ich Sie jetzt schon ein zu unserer digitalen Ringvorlesung realitätsnah Open Mic. Da werden wir das Thema auf jeden Fall vorstellen, nämlich am 13. Mai 2026 um 16 Uhr. Ich möchte aber noch auf was anderes hinweisen. Das Reha-Kolloquium steht wieder vor der Tür. Wir haben ja jedes Jahr unseren großen Reha-Kongress, dieses Jahr in Leipzig, vom 24. bis 26. März. Ich weiß, dass es nur noch wenige Plätze gibt. Und das Motto dieses Jahr lautet, versorgt in der Reha, Vielfalt leben, Chancengleichheit schaffen. Passt ja auch zu unserem Thema von dieser Staffel. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören und bis dann.